Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute sprechen wir mit einem Star der internationalen Tech-Szene. Er ist mehrfacher Unternehmensgründer und wurde ausgezeichnet von Forbes als einer der 30 erfolgreichsten Unternehmer unter 30, von Capital als einer der Top 40 Hoffnungsträger unter 40 und vom Handelsblatt als einer der 100 klügsten Köpfe Deutschlands. Vor kurzem ist er mit seiner Familie nach New York übergesiedelt. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, Ramin Niromand.
Vielen Dank.
Hallo Ramin.
Ramin, damit sich die Zuhörer, die sich nicht so im Tech-Universum auskennen, könntest du mal kurz in Stichworten umreißen, was du so machst und wie du dahin gekommen bist?
Ja, gerne. Also aufgewachsen bin ich in Berlin und wo ich gerade heute auch bin. Sonst lebe ich, wie du ja schon gesagt hast, in New York. Ich habe früh angefangen zu arbeiten, habe Wirtschaftsinformatik studiert und gleichzeitig bei Deloitte, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Unternehmensberatung, gearbeitet, immer an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzen. Habe dann kurz für eine Bank gearbeitet, aber dann mit 27 im Jahre 2014 den Company Builder Finleap gegründet, gemeinsam mit einem Partner. Und Finleap war sowas wie die erste Startup-Schmiede für das Thema Fintech. Also Fintech ist immer da, wo sich Technologie und alle anderen Finanzthemen, Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltung treffen. Und Finleap hat über 20 Unternehmen mitgegründet, solche Firmen wie Clark, ein Versicherungsmakler, den man vielleicht kennt, eine Firmenkundenbank namens Penta, aber auch viele sogenannte B2B-Geschäftsmodelle, also eigentlich Software für Banken und Versicherungen wieder. Und heute aber bin ich Partner bei Motive Partners. Wir sind ein internationaler Finanzinvestor und da leite ich Motive Ventures. Das ist die Einheit für die Frühphaseninvestments und wir investieren in Firmen in Europa und in Nordamerika. Und mein Job, den ich da sozusagen mache, ist Gründer und Gründerinnen dabei zu helfen, ihre Ideen umzusetzen. Natürlich mit Kapital, aber auch mit der Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren als Gründer selber gemacht habe und immer auch mit einem gewissen Blick aufs Produkt. Also ich sehe mich weniger als so ein klassischer Investor, sondern jemand, der auch die Höhen und die Tiefen kennt.
Jetzt haben ja viele Startups Probleme mit Finanzierungsflaute. Aus deiner Sicht, ist die große Euphorie vorbei oder stehen wir schon vor der nächsten Welle?
Ja, erstmal danke, Uli, für die Frage. Die letzten 15 Jahre habe ich diese Frage an verschiedenen Zeitpunkten immer mal wieder bekommen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass insgesamt die Finanzierungssituation für Startups wesentlich besser ist, als es noch zum Anfang meiner Karriere war, gerade aus einer deutschen Sicht gesprochen, weil auch mittlerweile Deutschland doch mehr Kapital anzieht und auch gerade Kapital aus dem Ausland anzieht. Aber man muss natürlich mit dem richtigen Thema zur richtigen Zeit unterwegs sein. Also wenn man heute ein Startup und eine Idee im Bereich Verteidigung macht, hat man kein Problem, Geld zu bekommen, solange man ein gutes Team ist, eine gute Idee hat und das Vertrauen von Investoren hat. Andere Themen sind da vielleicht gerade weniger en vogue.
Welche denn zum Beispiel? Also welche Branchen würdest du sagen, läuft nicht so rund?
Also einer hat mal so ein bisschen salopp gesagt, alles, was nicht AI ist, steht im Schrank. Ja, also natürlich ist es so, branchenunabhängig gesprochen, wenn man nicht gerade sehr stark ein Geschäftsmodell präsentiert, was AI anwendet oder durch AI, sage ich mal, zu einem vielversprechenden Erfolg Aussichten mit sich bringt, dann ist es sicherlich etwas schwieriger. Ja, also vielleicht so klassische E-Commerce-Modelle, also Handel, Online-Handel, ist sicherlich jetzt nicht mehr so en vogue und nicht mehr so zeitattraktiv, wie es vor Jahren noch war. Aber man muss auch immer dazu sagen, am Ende ist Geld einsammeln immer eine Kombination aus Geschäftsmodell, dem richtigen Team und dem Timing. Also mal, um es mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, ein Jeff Bezos würde auch heute noch für ein E-Commerce-Modell Geld bekommen.
Jetzt sehen wir hier aufgrund der politischen Situation und der Bedrohung für die Wirtschaft, dass viel Kapital abfließt. Auch große US-Investoren wie Blackstone und BlackRock haben angekündigt, mehr in Europa investieren zu wollen. Siehst du da für die Startup-Szene auch, dass dadurch mehr Geld, was vielleicht vorher in Silicon Valley gegangen wäre, jetzt zum Beispiel unter anderem auch nach Deutschland kommen wird? Oder ist das für das Silicon Valley nicht so das Thema? Das Geld wird dort weiterhin so fließen wie bisher und Deutschland wird nicht so sehr davon profitieren, von dem Geld, was woanders hingeht?
Ich glaube ein bisschen sowohl als auch. Also ich glaube, das Silicon Valley wird weiterhin, wie gesagt, bei den richtigen Themen, Stichwort AI, weiterhin der Punkt und der Hub sein. Ich glaube aber auch, dass dieser Fokus auf Europa deswegen gesorgt ist, weil man ja auch jetzt sieht, und das sieht man auch in den ersten Ausschreibungen schon, dass die Amerikaner, die viel Geld zum Investieren haben, Sorge haben, dass wenn sie rein amerikanisch investiert sein würden, gar nicht bei gewissen Ausschreibungen, und da sind jetzt ja große Budgets zum Beispiel in dem Thema Rüstung, aber natürlich auch im Thema Datencentern, gar nicht zum Zuge kommen werden, wenn sie nicht auch in Europa sitzen. Gleichzeitig braucht Europa auch das Geld. Ich glaube, die Summen, die da kommuniziert werden, auch von vielen internationalen Finanzinvestoren, den großen Private Equity Gesellschaften, ich bin sehr gespannt, ob sie überhaupt in der Lage da sein werden, dieses Geld überhaupt in den Markt zu treiben. Ja, also was war die Zahl? 630 Milliarden. Es wäre uns das ja wünschenswert, aber wo sind die Projekte für 630 Milliarden? Ja, also ich glaube, wir haben alle genug Ideen. Die Sorge, die ich ein bisschen hätte, ist jetzt die Bürokratie, und insgesamt die Geschwindigkeit, die man leider oftmals in Deutschland an den Tag legt, also nicht besonders schnell, dazu führen könnte, dass wir diese Gelder gar nicht ins Arbeiten bekommen. Und das müsste eigentlich unser Fokus sein. Also ich glaube, genug Kapital für die richtigen Sachen ist da, aber wir müssen es ins Arbeiten bekommen.
Das heißt, es gibt nicht genug Nachwuchs oder genug Leute mit den richtigen Ideen? Es gibt nicht die Unternehmenskultur? Oder wo mangelt es da?
Also ich glaube, in der frühen Phase von Startups gibt es grundsätzlich in Deutschland genug Ideen. Es gibt, muss aber groß genug Projekte. Also ein Startup, was vor 10 Jahren mal ein Startup war, ist ja heute auch nicht mehr in der Definition ein Startup im Sinne von klein. Aber gerade in diesem Mittelbau gibt es oftmals nicht genug Unternehmen, die mit ausreichend Kapital zur Verfügung gestellt werden können, die dann wirklich groß werden können. Also, und wenn sie so erfolgreich sind, ist der Kapitalmarkt so stark aus dem Ausland, dass er sie komplett kauft. Also Conergy, ein toller Erfolg, ja, ein fast Milliarden-Exit dann in Düsseldorf. Ganz stolz auf, dass solche tollen Companies gebaut wurden. Und ich denke, so für alle Beteiligten sicherlich auch toller Erfolg. Wir brauchen mehr Geschichten, wo die deutsche Firma die amerikanische Firma übernimmt.
Das wollte ich gerade fragen. Also der Trend in die Richtung ist ja momentan irgendwie nicht zu sehen, oder? Liegt wahrscheinlich auch an Trump.
Ja, und das ist so ein bisschen, da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Auf der einen Seite können wir uns als Deutschland sehr froh darüber sein, dass wir amerikanische Investoren anlocken, in Deutschland zu investieren. Aber braucht Deutschland amerikanisches Geld für alle ihre Investitionen? Ich würde sagen, Deutschland ist reich genug. Deutschland muss selber dafür sorgen, dass deutsches Geld auch hinter deutschen Innovationen steckt. Und natürlich, wenn man viel strukturschwächere Länder ist, dann muss man darauf angewiesen, dass aus dem Ausland das Geld kommt. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also ich arbeite für einen amerikanischen Investor und investiere auch in Deutschland. Ja, aber aus einer Makrolage zu sprechen, müssen wir auch schauen, dass genug Geld insgesamt in die richtigen Projekte geht und auch genug in dem eigenen Wertschöpfungskette bleibt. Denn wenn der Ausverkauf stattfindet, dann ist zwar die Wertschöpfung in Deutschland, aber der Ertrag in den USA.
Warum ist das so? Warum gibt's in Deutschland zu wenig Geld, das in Startups aus Deutschland fließt?
Ich glaube, das ist immer noch, also viele der Initiativen werden nicht wirklich zu Ende gedacht. Also, oder umgesetzt ist es, glaube ich. Es sind ja alle schlaue Leute. Also der Stefan Wittels von der KfW, ich glaube, die KfW kann sehr froh sein, dass sie so einen tollen CEO hat. Viele andere in Deutschland schlaue Köpfe, alle, die sich dahingestellt haben jetzt und diese Wertversprechen gemacht haben. Erstmal arbeitet ein Großteil dafür gar nicht für deutsche Unternehmen, aber das ist aus meiner Sicht auch nicht ganz so relevant. Viel relevanter ist, dass man sich wirklich mal darüber auseinandersetzt, wie kriegt man die Sachen umgesetzt. Und diese WIN-Initiative, die ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, schon 2 Jahre alt, wo auch versprochen wurde, dass man viel in die Fonds investiert. Da wird immer angekündigt und dann kommt zu wenig. Und ich glaube, was man wirklich klar sagen muss, kulturell, das ist mir in den letzten 12 Monaten jetzt nochmal klar geworden. Wir sind einfach zu langsam und zu inkonsequent bei der Umsetzung. Weil unsere Versicherungen haben genug Geld, unsere Bürger haben genug Geld, es ist genug Geld da. Wir trauen uns manchmal nicht zu, dieses Geld wieder zurückzufließen. Wenn es funktioniert, Schauen Sie, was die Quandt-Familie, und jetzt kenne ich da auch nicht jedes Detail, aber wenn man sehen kann, was die Quandt-Familie für München getan hat und alle, die darum auch investiert haben, dann kann man sehen, dass München, zumindest in meiner Wahrnehmung, und jetzt werde ich von vielen meinen Berliner Kollegen wahrscheinlich gleich auf der Straße gejagt, München hat Berlin den Rang für Startup-Hub abgelaufen. Und warum? Weil da ist konsequent in den letzten Jahren in die Uni investiert worden, da ist die Industrie, die hat Geld, BMW und so weiter. Und wenn man, was man da sehen kann, was sich da entsteht, dann ist die Hoffnung für die nächsten 10 Jahre Startup-Welt eher da zu sehen. Nicht, dass Berlin nicht attraktiv ist. Aber ich glaube, um es kurz zu machen, es ist ein Umsetzungsthema in Deutschland und nicht Kapitalthema.
Wenn du Innovation denkst, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob du Deutschland denkst, also in deutschen Dimensionen. Sollten wir eher in europäischen Dimensionen denken, weil man dann einfach auch eine größere Schlagkraft hat? Oder ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht realistisch?
Also ich würde mir komplett wünschen, und vielen Dank dafür die Klarstellung, Sandra, ich würde mir komplett wünschen, dass es eine europäische Agenda ist. Ich würde aber auch glauben, dass man ein so föderales System, wie wir gerade nun mal haben, aktuell überhaupt nicht umsetzen kann. Und auch das merkst du immer wieder, dass alle ja meckern ja über zu viel Struktur und zu viel Bürokratisierung und natürlich auch die EU dann Detailschuld gibt. Aber ich würde mir total wünschen, dass eine EU schlagfertig ist. Also ich glaube, ein Kapitalmarkt, um mal bei dem Thema zu bleiben, was mich auch tagtäglich interessiert, die Finanzwirtschaft, ein europäischer Kapitalmarkt mit einer starken Börse würde unfassbar viel Sinn machen. Weil man einfach viel mehr Liquidität hat, um dann auch viel mehr Leuten, nämlich der Bevölkerung, dem reichen europäischen Volk, auch den Zugang dazu geben zu allen diesen Assets.
Aber da reden wir seit Jahren davon oder darüber. Hast du Zuversicht, dass das wirklich mal so kommt oder wird sich das irgendwann mal wirklich leer laufen, weil wir zu lange brauchen?
Sagen wir so, ich glaube, wenn es nicht kommt, dann haben wir noch weitere Brexits. Und das kann nicht unser Ziel sein. Und ich glaube auch, wenn man was bewegen will, dann muss man manchmal voranlaufen, dann muss man auch mal nicht auf jeden warten. Und da ist es dann schon im weitesten Sinne ein deutscher Punkt, weil Deutschland muss voranlaufen, wenn wir hier was verändern wollen.
Meine Sorge ist, dass die USA nicht mehr nur ein verlässlicher Alliierter sind für Europa, sondern dass sie längerfristig potenziell auch zur Bedrohung werden könnten. Und das auch im Bereich Technologie. Wir sehen jetzt schon, dass die Tech-Titanen wie J.D. Vance und Peter Thiel so ein bisschen versuchen, Europa den Arm umzudrehen, nach dem Motto, wenn ihr uns besteuert, wenn ihr uns so sehr reguliert, dann machen wir dieses oder jenes. Ist es realistisch für Europa zu denken oder zu planen, wir werden unabhängig, wir werden unsere eigenen Ökosysteme bauen? Oder ist Europa eigentlich schon viel zu sehr hinter der Zeit? Oder muss man es einfach, es kommt eine Notlage, man muss es einfach versuchen loszubrechen?
Also ich glaube, es ist fast nie zu spät und auf jeden Fall sollte man es nicht unversucht lassen. Also wenn wir uns alleine angucken, wir können alle tagtäglich sehen, was KI oder AI im Englischen in den letzten 2-3 Jahren sich technologisch die Welt verändert hat. Das konnten die wenigsten von uns sich wahrscheinlich auch vorstellen. Und Technologie wird immer sich weiterentwickeln. Das heißt, man muss, kann und sollte nicht aufgeben. Und auch hätte wahrscheinlich keiner von uns dreien mal in Zoom investiert vor 10 Jahren, weil alle dachten, es gab doch schon Skype. Warum braucht es eine neue Videotelefonie? Ja? Und teilweise ist nur ein Feature, was die Welt besser macht. Wir müssen investieren, gerade in kritischer Infrastruktur. Ich glaube, bei sowas wie Rechenzentren und auch da wieder, ne, die Schwarzgruppe mit Lidl, die es eigentlich geschafft hat, eine gute europäische Cloud-Infrastruktur zu bauen. Diese unternehmerische Initiative, die brauchen wir. Ich will immer nur gar nicht nach dem Staat rufen. Ich glaube, der Staat muss eigentlich versuchen, dass diese Unternehmer, wie die Quanz in München, wie die Schwarzgruppe in Heilbronn und mit der Cloud-Gruppe, dass die da zu in der Lage gesetzt werden, diese Innovationskraft aus Europa heraus auch vorwärts zu treiben und zu enablen. Und da gehört auch so ein gewisser Kulturwandel in unserem Land dazu. Also, wenn man durch New York geht, Sandra, du kennst das, die Parkanlagen, unheimlich gepflegt, da liegt kein öffentlicher Stuhl im Wasser, da liegt kein Fahrrad im Wasser, da brennt nichts. Ja? Und Little Island, ein viel zu überteuertes Projekt, aber ein sehr schönes Projekt, komplett privat finanziert. Wo sind in Berlin, in München, ich habe schon ein paar Beispiele genannt, die, glaube ich, herauszuheben sind, aber wir brauchen viel mehr davon. Die Leute müssen stolz sein, wenn sie dem Land aktiv was zurückgeben, in Technologie, aber auch in sonstiger Infrastruktur. Und deswegen, nein, ist auf gar keinen Fall zu spät. Wir müssen uns aber bewegen.
Wenn du dich in New York bewegst, ich spreche mit Sandra häufig darüber, was die Amerikaner so empfinden, wenn die auf Europa schauen. Wie ist deine Wahrnehmung in den USA, wenn du unterwegs bist? Was halten die momentan von Europa, von Deutschland?
Also erstmal natürlich im Sommer jetzt ein schönes Urlaubsziel, ne? Das muss man ja schon sagen. Ne? Geld verdienen in den USA, Urlaub machen in Europa. Ich glaube, das ist so die Wunschvorstellung von vielen da. Aber auch ganz ohne Spaß. Ich glaube schon, dass, sonst würden sie es auch nicht so bekannt geben, dass sie schon sehen, dass also ich glaube, dass Deutschland hat da schon Eindruck gemacht, ja, mit dem Verschulden. Das ist auch wieder ganz witzig. Das widerspricht komplett der deutschen Mentalität. Man macht Schulden und man kriegt Lob. Es ist ja eigentlich, man ist ja anders erwachsen oder aufgezogen, ja, sondern man spart und kriegt Lob. Aber ich glaube, da sehen sie jetzt schon, da will jemand was machen, da will jemand was bergen. Ich glaube, auch Merz tut insgesamt so der Wahrnehmung schon gut. Aber wirtschaftlich in dem täglichen ist natürlich schon sehr US-zentrisch. Das muss man schon so sehen, tagtäglich. Und ich habe eigentlich die Beobachtung gemacht, ich verfolge auch immer noch recht viel die deutsche Presse, auch aus New York, ich lese natürlich auch die entsprechenden anderen Medien. Ich finde, dass wir uns als Presse fast, und Sandra kann das noch viel besser wahrscheinlich beurteilen, aber dass die Presse sich übermäßig stark mit der USA beschäftigt. Also ich bin, wie gesagt, gerade in Berlin, da wurde mir von Freunden gesagt, hast du gesehen, da ist wieder Überschwemmung in Manhattan? Ich so, ich bin jetzt in Berlin. Ja, es kann sein, dass da jetzt gerade Überschwemmung ist, aber ist das jetzt so relevant? Müssen wir uns in Deutschland, Europa nicht vielmehr auch mal manchmal mit uns selbst beschäftigen? Also das ist meine Wahrnehmung, dass Amerika, ja, das sehen die als Investment, das sehen die als Deal, das sehen die wirklich für Urlaub, aber deren Herz blickt da und ist jetzt weder besonders schlecht, besonders gut, aber wir als Europa uns eigentlich fast zu viel mit den USA beschäftigen.
Glaubst du, dass Trump für den Wirtschaftsstandort Amerika gut oder schlecht ist?
Jetzt muss man ja heutzutage aufpassen, was man dazu öffentlich sagt. Aber ich glaube, dass die gewisse Unsicherheit, die kreiert wurde gerade am Anfang des Jahres, und ich meine, ihr beide wart auch in Davos, und in Davos war es ja, konnte man ja denken, nach Davos, dass es eigentlich nur Amerika gibt, was wirtschaftlich relevant ist und Europa bestensfalls noch als Museum taugt. Und das hat sich ja dann umgedreht. Ja, und diese Unsicherheit, die kreiert, und auch das Narrativ, was danach eigentlich in Amerika so geschaffen wurde, ja, das ist alles nur self-inflicted, also selbst beigefügtes Leid. Ja, wir sind so stark, wir können uns schon selbst Leid beifügen, dass diese Unsicherheit insgesamt nicht gut ist. Was ich aber auch beobachte in den letzten Wochen und Monaten, was mich eigentlich viel mehr noch erschreckt, ist, die Leute sind da schon so schnell abgestumpft, weil einfach so viel passiert ist, so viele Informationen gekommen sind, dass der Aktienmarkt, also ich meine, die USA bebombt Iran und der Aktienmarkt bewegt sich kaum. Ja, also wenn man das mal ganz plastisch vor sich sieht, und das weiß ich auch nicht, ob das eine gute Reaktion ist. Also was will ich damit sagen? Ich glaube, diese Unsicherheit tut am Sinne nie gut. Die Unsicherheit scheint nicht mehr so relevant zu sein, weil die Leute einfach ihren Weg gehen. Und wenn man sich jetzt mal nur den Aktienmarkt anguckt, gibt natürlich auch noch andere wirtschaftliche Kennzahlen und überhaupt sozialökonomische Kennzahlen, dann scheint es ja keinen Abbruch zu tun. Langfristig das voraussagen, ich glaube, das ist genauso schwierig. Alle haben sich in Davos getäuscht. Ich würde jetzt nicht mir anmaßen, dass ich das besser weiß.
Wie empfindest du das hier in der Tech-Welt in New York? Ich habe das Gefühl, dass klassische CEOs von Banken und Finanzinstituten, dass die sich sehr eng mit der Politik auseinandersetzen und mit Trump und allem, was damit zu tun hat. Wenn ich hier mit Tech-Leuten zu tun habe, jetzt nicht die ganz an der Spitze, aber so die normal in ihrer Bubble arbeiten, habe ich das Gefühl, die sind so komplett abgekoppelt von der Politik. Trump und so, ja, kriegt man gar nicht so richtig mit. Ich habe das Gefühl, in Deutschland sind die politisch mehr involviert, weil es da an vielem hakt. Wie siehst du das?
Ja, ich würde das unterstützen. Also hier in Deutschland ist man gefühlt viel näher an der Politik dran. Ja, also wenn man sich hier ein bisschen, das liegt natürlich vielleicht auch so ein bisschen an unserem Mehrparteiensystem. Es gibt auch mehr Leute, mit denen man sprechen kann und nicht alles in eine Fokussierung dann auf gefühlt paar wenige, zumindest bundespolitisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass unser Land kleiner ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in Berlin sind und in Berlin näher bei der Regierung sind. Und in den USA, da ist einfach alles so groß, dass alles so weit weg scheint, dass man auch sich da, und das lernt man, glaube ich, als Unternehmer, als wichtige Tugend, dann schon so fokussiert, dass man sagt, gut, so relevant bin ich jetzt auch nicht. Ich fokussiere mich auf mein Business, ich will mein Business groß machen. Und manchmal tut es ja auch nicht schlecht. Also muss sich jeder Digitalunternehmer zu jeder politischen Welle äußern? Nein, aber man muss schon sagen, die deutschen Digitalunternehmer sind schon sehr, sind gut organisiert. Ne? Auch ich glaube auch gerade wie Verena Pauster und davor auch Christian Mieler den deutschen Startup-Verband führen mit WhatsApp-Gruppen. Man ist da schon sehr schnell, man ist da gut organisiert, man ist auch meinungsstark. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber ich würde dir recht geben, in New York ist das nicht so.
Wie empfindest du den Arbeitsalltag hier verglichen mit Deutschland? Was fällt dir positiv auf und was findest du eigentlich besser in Deutschland?
Also positiv fällt mir auf, dass wenn es ums Geschäft geht, dass es eigentlich so ein bisschen ehrlicher ist. Dass, in dem Sinne direkter ist, dass man sagt, jeder stellt sich vor, der eine kann das, der andere kann das, der eine hat das anzubieten, der andere hat das anzubieten und dann sieht man, ob man gemeinsam ins Geschäft kommt oder nicht. Also es ist recht transaktional. Man kann das auch kritisch beugen und sagen, ja, es geht ja nur um die Transaktion. Wenn man aber ehrlich ist, im Geschäft geht's nur mal um Transaktion. Und das oft in Deutschland habe ich manchmal so den Gefühl, man tanzt so um den Brei herum. Also ich mache immer das Lieblingsbeispiel, umso besser ich mit dem Bankvorstand befreundet bin, umso weniger Aufträge mache ich mit der Bank. Das ist so, das passiert hier in Deutschland. In den USA kannst du das besser verbinden. Alle wissen, man will nicht die besten Freunde fürs Leben werden, man will Geschäft machen und wenn man dabei noch gut miteinander auskommt, umso besser. Was mir gar nicht gefällt in den USA, und da sieht man schon, dass man die letzten Jahre natürlich in Deutschland da anders erzogen wurde von seiner Umwelt, ist der unheimliche Verbrauch von Energie. Also ich weiß nicht, wie viel Grad New York heute hat, wahrscheinlich wieder 35 Grad und ich hoffe, die Klimaanlage läuft, Sandra, aber dieser unheimliche Verbrauch von Energie, dass die Klimaanlagen viel zu hoch sind, so hoch eingestellt sind, dass die meisten bei uns einen Pulli tragen müssen. Also dieses tägliche Sehen von Verschwendung ist echt ein Kulturschock. Also man wusste das vorher, aber man ist so jeden Tag immer wieder aufs Neue sitzt. In der teuersten Cafeteria, hätte ich beinahe gesagt, in Manhattan, kriegst du Plastikgeschirr. Wo man dann sich auch fragt, immer, habt ihr den Knall nicht gehört? Ja, und das dann so gepaart mit einer gewissen Ignoranz ist eigentlich nicht akzeptabel.
Gewöhnt man sich da dran, Sandra? Ich meine, du lebst seit 25 Jahren da.
Ich glaube, wenn man seine formativen Jahre in einem anderen Land wie Deutschland mitgemacht hat, dann gewöhnt man sich nicht dran. Also zum Beispiel, wenn ich aus dem Haus gehe, dann mache ich natürlich das Licht aus oder wenn ich in einem Bereich nicht bin. Automatisch. Ich denke gar nicht drüber nach, ich will Energie sparen oder so. Das macht man einfach. Und die Amerikaner machen das nicht. Also wenn man hier nachts durch New York fährt, früher war es noch schlimmer, aber jetzt sind fast alle Büros sind noch beleuchtet dann nachts, wenn keiner mehr da ist. Du bist 38 jetzt. Du hast wahrscheinlich ausgesorgt fürs Leben. Du hast Familie, zwei Kinder und bist jetzt nach New York gezogen. Für einen Umsiedler ist es eigentlich relativ spät. Wie ist das Leben hier? War das immer dein Traum, nach Amerika zu kommen? Also zumindest bis zu Trump haben ja viele davon geträumt.
Bis jetzt ist es ein Jahr und ein Jahr verging wie im Flug und meine Kinder sind auch erstmal auf eine deutsche Schule gegangen, damit es für die möglichst einfach war, auch mit dem Ankommen. Jetzt sind wir wohnen auch in Brooklyn. Das ist auch nochmal ein bisschen, glaube ich, insgesamt nicht ganz so laut wie Manhattan, auch wenn es natürlich viel größer alles scheint als Berlin. Berlin kommt einem wirklich vor wie ein Dorf mittlerweile. Bis jetzt gefällt es uns gut. Also die Energie der Stadt, die Infrastruktur, das Umland, muss man ehrlicherweise auch sagen, so eine der größten Überraschungen für mich. Strand halbe Stunde, Berge eine Stunde. Klar, jetzt sind es nicht die Alpen und es ist auch nicht die Bahamas, aber es funktioniert. Man muss auch sagen, man merkt schon, dass ich war viel in New York, auch früher schon Verwandte dort gehabt, bei denen ich auch schon als 18-Jähriger mal 2 Wochen im Sommer verbringen konnte. Aber wir sind natürlich auch alle irgendwie am Ende des Tages mit amerikanischen Filmen aufgewachsen. Und das ist jetzt also außer das Energiethema, was ich schon beschlungen habe, ist es sonst fürs tägliche Leben, da ist kein Kulturschock. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich nach Schweiz gezogen wäre, ob das nicht mindestens genauso viel Anpassungsbedarf gewesen wäre. Das heißt, kulturell fühlt sich das sehr nah an. Der Alltag, die Zeitzone ist, wenn man mit Europa arbeitet oder zwischen Europa und USA arbeitet, eigentlich auch besser, weil die Abende ruhiger sind, die Morgen sind mehr hektisch, aber das ist eigentlich angenehmer. Und du hast recht, es ist relativ spät. Auf der anderen Seite bin ich auch bis auf mal einmal ein Jahr in Neuseeland und ein Jahr in Kanada immer in Berlin gewesen. Ich habe Berlin ja lange erlebt. Ich kenne hier die Alten und die Neuen und wollte auch mal was anderes sehen. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich verkauft habe, war einfach mal was anderes zu sehen. Und nicht ich, aber zum Glück meine Frau hatte mal Leben in New York auf ihrer Bucketlist. Also daher hat das gut geklappt.
Und habt ihr euch ein Limit gesetzt, ein zeitliches, wo ihr sagt, okay, in 5 Jahren checken wir mal, ob sie da zurückgeht, oder ist das erstmal dauerhaft angelegt?
Ja, wir haben initial immer gesagt 3 Jahre. Dann du kommst ja irgendwann auch in so Komplikationen. Es gibt eine Exit-Besteuerung aus Deutschland, es gibt die Green Card nach 7 Jahren. Also ab so einem gewissen Zeitraum, so sag ich mal, bei mir wahrscheinlich 3-4 Jahre, kommst du in so recht große, komplexe Fragestellungen rein, die ganz anderer Natur sind, nicht der privaten. Und die werden wir dann sicherlich nochmal neu für uns benennen, aber wir, oder mein ganzes Leben lang habe ich schon immer gut daran getagt, so ein bisschen einfach reinzuleben, nicht zu viele Pläne zu machen und zu schauen, wie es gibt. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Firma, die ich gegründet habe, sofort nach einem Jahr wieder an Motto verkaufe, weil da gab es eigentlich keinen Anlass für, aber der Anlass, mal aus Berlin rauszukommen, war doch recht spannend.
Jetzt ist die Welt ja eine andere mit Trump, als ihr die Umsiedlung geplant habt. Verändert das deine Sicht auf Amerika oder langfristige Pläne jetzt auch aus der privaten Sicht?
Ja, ich kriege die Frage recht häufig und nenne es gesunde Ignoranz oder was auch immer. Für mich hat sich bis jetzt am täglichen noch nichts geändert. Ja? Ich glaube, wenn wir in einem Amerika eines Morgens aufwachen, wo Richter im Gefängnis sitzen oder Richterbeschlüsse oder die Justiz überhaupt nicht mehr greift, dann werde ich das vielleicht nochmal anders bewerten. Bis jetzt hat sich das tägliche Leben, und natürlich sind wir in New York in der Bubble, das müssen wir alle akzeptieren, aber noch nicht dramatisch verändert.
Du hast einen iranischen Hintergrund. Du siehst nicht iranisch aus, aber jedenfalls hast dunkle Haare und einen gesunden Teint. Hast du keine Angst, dass möglicherweise hier das Missverständnis auftreten könnte, du könntest Hispanier sein und du wirst abtransportiert? Also ich kenne viele Deutsche, die jetzt sich Sorgen machen, auch was die Einreise betrifft, auch Leute, die eine Green Card haben und die einen Pass haben.
Ja, also ich bin, das ist, es gibt auch viele Leute, die sitzen in Berlin, machen sich Sorgen, dass Putin einläuft, und ich will diese Sorgen nicht klein machen, aber ich bin so aufgewachsen, wenn ich mir darüber Sorgen mache, dann könnte ich nicht mehr funktionieren oder leben. Deswegen sage ich gesunde Ignoranz oder wie auch immer man es ausdrücken will. Ich versuche das nicht an mich heranzulassen, weil sonst wirst du, glaube ich, verrückt.
Jetzt hast du ja ein großes Rad gedreht oder drehst das immer noch. Was sind denn so deine wesentlichen Tipps an jüngere Menschen oder andere Menschen, die die sich vielleicht davon was abschauen können?
Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist wirklich, Sachen mit einer Leidenschaft zu machen. Und was mich dann immer, sei es in der Familie mit meinen älteren Neffen oder auch natürlich als Führungskraft, immer ein bisschen umtreibt oder auch wahnsinnig macht, salopp gesagt, ist, wenn Leute Dingen nachgehen, wo sie nicht die Leidenschaft für haben. Und das heißt, man muss jetzt nicht der beste AI-Researcher sein, auch wenn es gerade sehr lukrativ ist. Und man muss auch nicht der Profisportler sein, aber man muss, egal was man macht, zumindest ist eine Sache mit Leidenschaft machen, und dann macht das Leben auch mehr Spaß, und man ist, glaube ich, bei der Arbeit auch wesentlich erfolgreicher. Ob man jetzt immer jeden Tag relentless sein muss, dann vielleicht nicht, aber ich glaube, so eine gewisse Leidenschaft oder die Leidenschaft führt auch dazu, dass man es auch konsequent macht, weil sonst kommt man nicht voran. Du schaffst es nicht über deinen Lebenszeitraum, etwas zu machen, was du nur spielst. Du musst es schon voll überzeugt machen.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass du das bereust du im Nachhinein, ob es jetzt eine Managemententscheidung war oder eine Investitionsentscheidung? Gab es irgendwas, wo du sagst, das würde ich nicht nochmal machen?
Immer dann, wenn ich eine Sache verkaufen konnte für einen guten Preis und es nicht getan habe. Also wir haben schon, ne, du hast ja vorhin über Krisen gesprochen. Also wir hatten Ende 21 ein sehr gutes, großes Angebot auf dem Tisch liegen für Finnlieb. Ich war sogar persönlich davor, aber ich konnte mich nicht durchsetzen. Man ist ja nicht immer alleine für alles verantwortlich. Aber sei es drum, es ist auch meine Verantwortung, die anderen davon zu überzeugen, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber ich will mich da nicht freimachen. Aber die Sachen, die ich bereue, sind schlechtes Timing. Das sind die Sachen, die ich am meisten bereue. Und ich glaube, auf so einer eher persönlichen Führungsrolle, Aufgabe, teilweise mich zu viel für Lebenslauf und zu wenig für Talent entschieden habe. Und obwohl ich selber, ich habe immer davon profitiert, dass ich eher über das Talent als über den Lebenslauf kam. Also was meine ich damit? Es gibt eben Leute, die kommen von Harvard oder von Cambridge und waren bei McKinsey und Goldman Sachs Investmentbank. Die bringen dich trotzdem nicht weiter an der Stelle, wo du sie vielleicht gerade brauchst. Und es gibt andere Leute, die haben das eben nicht im Lebenslauf stehen und haben ganz viel Impact, weil sie eben den Hunger haben, die Drive haben, die Leidenschaft haben. Und ich glaube, das ist so ein anderer Fehler. Vielleicht muss man sich das beim Sport abgucken, immer im Zweifelfall fürs. In Zukunft hoffe ich, entscheide ich mich erst fürs Talent als für den Lebenslauf.
Ich habe dich als tollen Netzwerker kennengelernt. Was mir imponiert hat, war, du bist jetzt relativ neu in New York und du hast direkt ein Netzwerk gegründet für Gründer und allen, die in der Tech-Szene tätig sind, was super erfolgreich ist. Ihr könnt euch vor Nachfrage kaum retten. Jetzt plant ihr ein Oktoberfest, auch wieder mit einem Netzwerk. Also du hast da richtig was losgetreten und das ist schwierig normalerweise, wenn man in eine neue Stadt kommt. Was sind deine besten Tipps fürs Netzwerken und woher nimmst du auch das Selbstbewusstsein?
Ja, also ich würde sagen, einfach machen. Man muss am Ende auch wieder ein bisschen Glück. Ich habe auch schnell Mitstreiter gefunden, die sich auch dafür interessiert haben, die mir vorgestellt wurden. Aber ich glaube, am Ende muss man einfach machen. Und beim Netzwerken ist es, glaube ich, grundsätzlich relativ wichtig, dass man Netzwerk nicht nur das Netzwerk sieht, sondern auch vor allem sagt, immer mit einem Thema kommt und sich für Themen interessiert. Und für mich war ein Thema, weil ich es schon beeindruckend fand, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist als Deutscher, dann hat man das nicht. Aber ich war ja zum ersten Mal so eine Minderheit. Und dass auf einmal so eine Minderheit verbinden kann, da ist ein Anknüpfpunkt Deutsch, was ich mir da nie so einen Gedanken drüber vorher gemacht, fand ich das ein super Nukleus zu starten. Und am Ende, ja, einfach machen und versuchen, Spaß dabei zu haben. Also ich glaube, wenn ich dann auch da nicht mit einer gewissen Leidenschaft rangehen würde, dann würde es wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Du hast für deine Investmentideen Rekordinvestorengelder eingesammelt. Und was man dafür ja gut können muss, ist verkaufen und überzeugen. Hast du da ein paar Tipps auf Lager? Weil ich habe das Gefühl, das ist tendenziell etwas, was die Amerikaner sehr gut können, sich selbst und ihre Ideen verkaufen und Deutsche eher weniger.
Tipps? Fürs Verkaufen klingen natürlich ausgesprochen immer einfach, sind vielleicht gar nicht so einfach und umsetzbar. Aber ich glaube, am wichtigsten ist adressatengerechte Kommunikation. Also der eine möchte komplexe Sätze, Fremdwörter und viele Fachbegriffe hören. Der andere möchte eher an Anekdoten gesprochen haben. Der eine möchte vielleicht eher sich selber ausdrücken, wo man vor allem viel gut zuhören muss. Der andere ist eher unsicher. Also ich glaube, sich auf den Gegenüber einlassen und seine Geschichte auch anpassen, ohne Sachen frei zu erfinden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man darf, und das können die Amerikaner besonders gut, vielleicht weil es die Sprache auch noch einfacher hergibt, man darf sich schon verkaufen, man darf schon positiv über sich zu erzählen, aber genau so nah, dass es nicht gelogen ist oder als übertrieben bedient ist. Also ich mache das zum Beispiel manchmal bei Zahlen. Ich runde die auf, ohne dass die komplett falsch sind. Also ich mache aber auch manchmal runde ich die auch ab, wenn es einfacher ist. Also ich mache mal ein Beispiel bei Mitarbeitern. Ob ich jetzt 57 Mitarbeiter habe oder 65, ist eigentlich nicht so wichtig. Wenn ich nur die Message sagen will, dass ich mittelgroß bin, dann sage ich 50 plus. Da hast du eine Zahl, die ist einfach im Kopf. Der kann sich die 50 merken, die 57 kann er sich nicht merken, aber die 50 plus kann er sich merken. Ist irrelevant, ob das jetzt 7 mehr oder 15 mehr sind. Also das sind zum Beispiel Themen, wo ich abrunde. Natürlich, wenn du bei anderen Sachen versuchst, du es auch aufzurunden, weil es auch, ob es jetzt 17 oder 20 Millionen ist, eine 20 klingt einfach besser als eine 17 Millionen Funding. Ne? Wenn das natürlich ins geschriebene Wort kommt, dann machst du das nicht. Im Podcast bist du auch präzise. Aber im Pitch, wenn es nicht wehtut, weil du darfst auch nicht vergessen, zum Beispiel bei Umsatz, wenn du ihm heute sagst, ich mache 20 Millionen Euro Umsatz. Du weißt aber, bis die wirkliche Due Diligence anfängt, die vergehen nochmal 4 Wochen und du schließt die Lücke vielleicht zu vielleicht 18,5, dann ist da auch, hast du nichts Falsches gesagt, sondern du hast vielleicht schon ein bisschen vorausgesehen. Aber die 3 Millionen mehr bringen dich vielleicht die Runde weiter. Also man darf aber nicht, wenn ich jetzt hätte gesagt 25 und dann taucht er auf mit 18, dann denkt er, oh, wenn die Roman bescheißt. Also ich glaube, man muss da immer die Waage halten, adressatengerecht kommunizieren und die Zahlen auch einfach machen. Manche verlieren sich, und das ist ein bisschen deutsch, die verlieren sich dann komplett im Klein-Klein. Ich sage ganz bewusst, man darf nicht lügen, aber runden ist aus meiner Sicht in Ordnung.
Und das gilt für Verhandlungen in den USA wie auch in Deutschland oder Europa?
Aus meiner Sicht ja.
Deutschland hat ja auch nicht so eine große Risikokultur. Wie sehr bist du persönlich ins Risiko gegangen? Also wenn du zum Beispiel Investorengelder eingesammelt hast, zumindest in der späteren Phase, hast du dann auch gesagt, ja, ich investiere auch XY. Hast du da Skin in the Game gehabt und dich committed?
Ja, also ohne eigenes Commitment würden die Leute dir auch kein Geld anvertrauen.
Aber ganz am Anfang wirst du ja noch kein eigenes Geld gehabt haben.
Ganz am Anfang mit 27 auch ein ganz bisschen, aber das war jetzt für die nicht der relevante Faktor damals, muss man sagen, weil es einfach verhältnismäßig nicht relevant genug waren. Dafür hast du natürlich andere Strukturen gehabt. Also als ich erstes institutionelles Geld haben wir damals von der Uni Credit und der Hannover Rück eingesammelt. Da ging es darum, was zahlst du dir selber als Gehalt aus? Ja, und das war natürlich vergleichsweise gering. Dann gibt es andere Mechanismen, die auch diese Investorengelder schützen, wo du dann erstmal zurückstehst und deine Arbeitszeit dafür bringst und dein Talent dafür einwirkst. Diesen großen Unternehmen ist es dann nicht ganz so wichtig, bei diesem ersten Konstrukt war es zumindest so von der Struktur her, wie viel eigenes Skin in the Game du als finanzielles Geld, dein Skin in the Game kommst durch die echte Skin, die du sozusagen tagtäglich opferst.
Und was ist so ein wesentliches Learning aus deiner Zeit als Investor? Ich meine, wir haben gerade über Timing gesprochen, kann man nicht lernen, sondern was würdest du denn sagen, das ist so ein Takeaway für dich, das war eine wesentliche Lernerfahrung?
Also ich wollte ja ganz lange gar kein Investor, klassischer Investor sein, weil ich mich immer mehr als Unternehmer gesehen habe. Und als Unternehmer habe ich teilweise diese Venture Capitalist Investoren noch total verflucht. Und mein Learning ist eigentlich, dass es jedem Unternehmer gut tun wird, auch mal als auf der Investorseite zu arbeiten, beziehungsweise mal sich noch stärker damit da auseinanderzusetzen. Weil am Ende braucht es beide, zumindest für schnelle, hochskalierbare Lösungen. Und es ist schon, es ist interessant, wie stimmt auch so ein Investmentkomitee ab, ja, weil am Ende des Tages sind wir nicht einer, der das immer bestimmt, sondern wir sind ein Komitee heute von 3 Investmentpartnern, die es bestimmen, jetzt im nächsten fordern von 4. Aber da ist zum Beispiel, stimmen alle einheitlich ab, brauchst du nur die Mehrheit. Also überhaupt, wie funktionierend, kurz gesagt, mein größtes Learning ist, wie funktionieren eigentlich Entscheidungsfindungsprozesse auf der Investmentseite? Ja, du hast mehrere Meinungen, du hast Marktdaten, du hast Referenzen. Ich glaube, manche Gründer, denen wir vielleicht abgesagt haben, die wissen auch ja dann im Detail gar nicht, warum wir den immer abgesagt haben. Und es ist nicht böser Wille bei uns, aber wenn wir zum Beispiel eine sehr schlechte Referenz über jemanden bekommen würden, schmieren wir denen das aufs Brot? Nein, weil wir auch nicht so dazwischen stehen wollen. Ja? Du musst natürlich dann schon aufpassen, dass die Referenzen gut sind. Aber ich glaube, diese Entscheidungsfindung, wie funktioniert das Investoren, was sind da auch Gesamtüberlegungen, sowas wie Portfoliokonstruktion, ja, ist, klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber natürlich guckt man als Investor nicht nur aufs einzelne Investment, sondern auf sein gesamtes Portfolio für den Entscheidungstrend. Und dass diese Zusammenhänge, die man da erfahren hat, und das ist, man, das ist immer so leicht gesagt, aber dass man als Gründer die Absage eines Investors nicht persönlich nehmen sollte, da ist auf jeden Fall sehr viel Wahres dran. Weil warum der Investor nein sagt, kann an ganz vielen anderen Sachen zu tun haben. Kann vielleicht dazu sein, er hat gerade keine Liquidität oder er hat vielleicht schon 5 Investments in dem Bereich und kann ich noch ein 6. machen? Oder der eine Partner ist gerade gut. Es kann ganz banale Gründe haben, die überhaupt nichts mit dem Investor zu tun. Das heißt nicht, dass man als Gründer, und ich glaube, das habe ich auch gelernt, man sollte sich den Input von Investoren abhören, aber nicht auf Investoren hören. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Viele Gründer hören teilweise noch zu viel auf Investoren. Viele Gründer gehen aber auch in ein anderes Extrem und sagen, alles ist mir egal, was der Investor sagt. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Also da am Ende die Balance und der Respekt für beide Seiten macht es eigentlich aus.
Hast du auch mal Misserfolge erlebt? Irgendwas, was dich umgehauen hat, was auch echt schwer war? Und wie bist du darüber hinweggekommen?
Ja, also zahlreiche Misserfolge und ich glaube, zumindest kann man das ja auch teilweise nachlesen, ne? Eines unserer erfolgreichsten Unternehmens damals war die Solaris Bank. Das war ein absoluter Pionier in der Bankenwelt. Bank mit APIs ausgestattet vor über 10 Jahren. So früh hatten die Ideen keiner. Wir haben innerhalb von 12 Monaten die Banklizenz bekommen, waren mega stolz. Jetzt nicht so unbedingt so populär, als du zu Hause gesagt hast, ich habe jetzt eine Bank gegründet, weil natürlich der Ruf in Deutschland von Banken damals nicht so gut war. Und wir waren sehr gut, sehr erfolgreich unterwegs und haben dann alle zusammen falsche Entscheidungen getroffen, schlechtes Timing gehabt, hatten wir schon gesprochen über Timing, ja, Wirecard-Skandal hat Deutschland in Fintech natürlich überhaupt nicht geholfen, erst recht nicht innovativen Banken, aber das wäre jetzt auch zu einfach, das nur darauf abzuschwingen. Du, das am Ende hat jetzt damit geendet, wenn man so will, dass ein großer japanischer Investor, der schon die gesamte Zeit investiert war, die Firma übernommen hat, die meisten, die das mit aufgebaut haben und investiert haben, eben rausgegangen sind, weniger Anteile haben, bis zu gar keine Anteile an diesem Firma mehr haben. Und da war ich auch teilweise ein paar Jahre lang auch Aufsichtsratsvorsitzender, hatte über 50 Aufsichtsratssitzungen im Jahr, viel Arbeit, viel Schweiß reingesteckt. Und das ist dann eben Stand heute. Die Firma gibt es noch, die macht auch noch Geschäft. Aber wir sind eben nicht mehr in dem Umfang beteiligt, wie wir es waren. Und das ist ein klarer Misserfolg. Ich könnte mich da jetzt jeden Tag drüber ärgern. Manchmal tue ich es auch noch. Aber am Ende muss man, und das ist vielleicht mehr dann amerikanisch mittlerweile, das Beste aus diesen Erfahrungen machen. Und du hast es gesagt, ich bin 38, durfte schon die Erfahrung machen, wie es ist, Aufsichtsratsvorsitzender einer Krise in Bank zu sein. Hätte ich darauf verzichtet, lieben gerne. Werde ich es für was Besseres nutzen? Ich hoffe doch.
Du bist ja Unternehmer. Wie hast du deine Zeit gemanagt, dass du auch sichergestellt hast, dass du immer genug Zeit für deine Familie hast?
Also ich glaube, das ist, wie gesagt, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann macht man es permanent. Und natürlich würde ich nie sagen, ich liebe meine Firma mehr oder mein Startup mehr als meine Familie. Das wäre Quatsch. Aber Findeep, den Company Building, ist mein erstes wirklich großes Startup, was ich damals gemacht habe. So richtig loslassen konnte ich erst mit der Geburt meiner Tochter, weil ich dann realisiert habe, da gibt es schon noch was Wichtiges. Das hat dann auch dazu geführt, dass das hat dann ein bisschen gedauert, aber dass ich eigentlich die neue Investmentfirma gründe. Ich unterscheide nicht so stark zwischen Beruf und Familie. Ich versuche das einfach bestmöglich miteinander zu kombinieren. Ich habe eine Zeit lang versucht, am Wochenende nie den Laptop aufzumachen, sondern den Rest dann nur mit dem Handy zu machen. Das führt dann dazu, dass du natürlich mehr am Handy bist, aber am Ende des Tages musst du eine gewisse Freiheit, die du als Unternehmer hast, dass du vielleicht auch nicht immer 8 Stunden gebunden bist, an einen Ort zu sitzen oder 10 Stunden oder 12 oder 14 an einem Ort zu sitzen. Diese Freiheit musst du dafür nutzen und auch diese zeitliche Flexibilität musst du dazu nutzen, dass du dann auch die Familie einbauen kannst. Aber am Ende brauchst du auch eine Familie und Partner, die ja auch verstehen und respektieren, dass du nicht immer da sein kannst, wenn du da sein wolltest.
Du bist noch nicht mal 40 und hast schon alles erreicht. Was sind noch deine Träume und deine Visionen?
Also vielen Dank. Ich weiß noch nicht, ob ich alles erreicht habe. Es gibt noch viel zu machen, sowohl natürlich in der Fintech-Welt, aber auch privat. Privat natürlich möchte ich meine Kinder bestmöglich ausziehen. Übrigens auch ein sehr spannendes Thema, Bildung in den USA. Aber ich glaube, das würde den Rahmen dieses Podcasts jetzt sprengen. Ansonsten möchte ich gerne dabei helfen, weiter Brücken zu bauen, weil ich glaube, wir sollten in Europa nie die Brücke zu den USA reißen lassen und die USA hoffentlich auch nie zu Europa. Und eins meiner Ziele ist auch mitzuhelfen, dass wir ein Rentensystem in Deutschland irgendwann mal haben, was das Wort verdient, weil das, und das ist vielleicht etwas, was wir vorher hätten mal besprechen sollen, aber vielleicht fürs nächste Mal, ich mache mir große Sorgen, dass dieses große innenpolitische Thema, vernünftiges Pensions- und Rentensystem, überhaupt sehr wenig in diesem Land besprochen wird und eigentlich die wirkliche, echte Bedrohung ist, die man heute gesellschaftspolitisch sehen kann. Und ich glaube, auch Migration und auch Krieg in der Ukraine fast da hinten anstehen. Ich will das nicht gegeneinander aufwirken, aber ich glaube, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe die letzten Jahre, sowohl als Investor, aber auch natürlich, weil ich in diese Industrie des Asset Managements investiere, der Vermögensverwaltung investiere, wir investieren sehr viel in den Bereich, würde ich gerne irgendwann dazu beitragen, dass wir ein Renten- und Pensionssystem bekommen, was nachhaltig ist und was das Land auch weiter trägt, weil ich glaube, ich sehe da die größte Gefahr für den Wohlstand.
Ramin, vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns Einblicke in deine Welt gegeben hast. Viel Glück weiterhin und alles Gute.
Ramin, wir reden weiter, genau. Bis die Tage mal und auf bald. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.